Ein Angestellter in einer sehr großen Firma nimmt das Telefon, wählt und sagt: Schätzchen, ich hätte gerne einen Kaffee, ein Stück Erdbeerkuchen und das Ganze ein bisschen Pronto. An der anderen Seite antwortet eine tiefe männliche Stimme: Sagen Sie mal, Sie Spinner, Sie haben sich wohl verwählt. Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie reden? Ich bin der Geschäftsführer, Sie ungehobelter Kerl. Darauf der Angestellte: Ja, und Sie, wissen Sie, womit, mit wem Sie reden? Der Geschäftsführer: Nein. Da sagt der Angestellte: Okay, Glück gehabt, und legt auf. Mit dem Glück ist es ja so eine Sache. Es gibt Menschen, die sind ganz gerne unglücklich. Hypochonder zum Beispiel, denen geht es gar nicht gut, wenn es ihnen gut geht. Oder Masochisten, denen tut es richtig weh, wenn der Schmerz nachlässt. Oder Pessimisten werden unglücklich, wenn sie nur an Glück denken. Und die Dauernörgler, die wissen wahrscheinlich nicht mal, wie man Glück schreibt. Mit dem Glück ist das so eine Sache. Mal bist du die Taube, mal bist du das Denkmal. Wir nennen das Shit Happens. Frei übersetzt, Unglück passiert. Und im Unglück denken wir: Ach du meine Güte, das bleibt jetzt für immer so. Ich werde nie wieder Glück haben. Komisch. In Glücksmomenten sagen wir das nicht. Da ist es bestenfalls ein Wunsch. Verweile doch, mein Glück, du bist so schön. Aber ehe wir uns umsehen, sind wir wieder das Denkmal. Dabei sollten wir doch auch die kleinen Glücksmomente in unserem Leben erkennen und entdecken. Wenn uns jemand unaufgefordert eine Freude macht, das Lächeln der Kinder, der Kuss des Partners, der erfolgreiche Arbeitstag, genauso wie das Glücksgefühl im Fußballstadion, das auch in Hoffenheim wieder mal kommt. Irgendwann. Aber bleiben wir einen Moment beim Sport. Wer ist deiner Meinung nach glücklicher? Der Zweitplatzierte oder der Drittplatzierte? Richtig, der Drittplatzierte. Während der Zweite denkt: Mist, ein paar Hundertstel mehr und ich wäre Erster geworden, denkt der Drittplatzierte: Puh, Glück gehabt. Um einen Wimpernschlag langsamer und ich wäre Vierter gewesen, und das ist richtig doof. Lucky Loser, ja, die gibt es. Denn du musst nicht immer der Erste, der Beste, der Schönste, der Reichste, der Begabteste, der Charismatischste, der Eloquenteste, der Witzigste, der Geselligste, der Frommste sein. Glück liegt im Auge des Betrachters. Und es liegt in der Antwort auf die Frage, mit wem vergleiche ich mich, wenn man dieses blöde Spiel überhaupt spielt. Denn den anderen im Blick haben macht glücklich. Oder hast du dich schon mal selbst gekitzelt? Oder dir selber einen Witz erzählt und danach herzhaft gelacht? Das nennt man dann nicht glücklich, sondern komisch. Und du merkst, zum Glück gibt's die anderen. Oder wie es Albert Schweitzer einmal sagte: Das Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und das wollen wir ganz praktisch machen und wollen etwas tun, was man in einem Gottesdienst ja gar nicht tut, nämlich ein kleines Glücksspiel spielen. Und dazu brauche ich jetzt 4 Freiwillige von euch. Einfach kurz per Handzeichen, euch passiert gar nichts. 4 Freiwillige. Das ist immer so das Problem, ne? Man weiß nicht, was auf einen zukommt und so, und es könnte ja peinlich werden. Keine Sorge, ihr müsst hier vorne gar nichts machen. Okay, einmal. Komm vor. Jetzt wollte ich schon mal los sein, wo ist der Timo? André, komm vor. Nein, du bist nicht der Timo. Ich bin Julia. Sorry. Jetzt. Also, Erwachsene. Lasst ihr euch lumpen? Nein. Also, 2 Erwachsene? Nein, sorry, tut mir leid. Danke für deinen Mut. Aber ich brauche jetzt 2 Erwachsene. Jawohl, vielen Dank, Herr Klein. Und noch eine Frau. Oh, Männer, ihr dürft alle aufatmen. Vielen Dank, Astrid. Okay, wir machen auch Ladies First. Ich habe hier, vielleicht muss ich es einfach erklären, ich habe hier 4 Karten. Und ich bitte euch einfach mal, eine Karte zu ziehen. Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und jetzt bitte ich euch einfach mal vorzulesen, nicht die Rückseite, sondern die Vorderseite, also die bunte Seite. Da steht nämlich etwas drauf zum Thema: Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Sage einer Person, was du an ihr schätzt, beziehungsweise nenne dieser Person mindestens eine Stärke, die sie hat.
Spendiere beim Bäcker, im Café oder in der Kantine einer beliebigen Person einen Kaffee.
Bedanke dich bei einem Kassierer, bei einer Kassiererin oder Bedienung für die Freundlichkeit.
Bedanke dich bei einer Person, die dir heute geholfen hat oder besonders nett zu dir war.
Okay, diese Aufgabe werdet ihr vier in den nächsten Tagen erledigen. Das ganze Spiel geht aber weiter. Und die Spielregeln stehen auf der Rückseite und das kann euch auch treffen. Denn das ganze Spiel funktioniert ganz einfach. Ihr werdet es tun und dann werdet ihr diese Karte entweder dieser Person geben oder einer Person eurer Wahl. Und so wird diese Karte ihre Kreise ziehen. Und manche Menschen werden glücklich. Und weil ich mir schon dachte, dass es schwer genug wird, vier Freiwillige zu finden, bekommt ihr jeweils noch eine Karte und die dürft ihr jetzt irgendjemandem geben, damit wir zumindest acht sind, die in Hilsbach und Weiler und darüber hinaus, zumindest für den Moment, Menschen glücklich machen.
Gibst du irgendjemandem? Das musst du nicht mal machen. Irgendjemand könnt ihr gleich machen.
Okay, verteilt diese vier Karten sofort an jemanden hier. Die Blicke wandern zur Decke. Oh nein, nicht mich. Okay. Die Spielregeln stehen auch nochmal hinten drauf, ja? Für diejenigen, die sich drücken wollen. So können wir zumindest für den Moment jemanden glücklich machen. Ihr habt am Anfang, als ihr gekommen seid, auf die Flipchart ein paar Sachen geschrieben, was euch glücklich gemacht hat 2013. Und ich will einfach mal nur so symbolisch, vielen Dank, Blumen überleben bei mir nie. Lass mich stehen. Also ihr habt zum Beispiel geschrieben, mein größtes Glück 2013 war ein Besuch in der alten Heimat. Waren gute Noten? War das Bergsteigen? Unsere Tochter Mara? Gesundheit, Urlaub mit der Familie, gesunde und glückliche Familie, Freundin, Familie und Gesundheit. Ihr habt ganz viele Dinge geschrieben und wir merken, es gibt Dinge in unserem Leben, die tun uns gut. Glück tut gut. Überlegt nur mal die Sachen, die ihr vielleicht geschrieben habt oder die ihr euch nicht getraut habt zu schreiben, wie euch Glück motiviert. Glück motiviert uns, den nächsten Schritt zu tun. Glück inspiriert uns, Neues zu wagen und das Leben schlicht und einfach auch mal zu genießen. Glück begeistert uns, Glück beschenkt uns und wir sind dankbar für das, was wir haben und nicht undankbar über das, was wir nicht haben. Glück tut einfach gut. Und da sind wir bei der Jahreslosung. Florian hat es ganz am Anfang schon gesagt, ein Wort aus der Bibel, das Christen, Gemeinden, Kirchen durch dieses Jahr 2014 begleiten soll. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und ich möchte die Debatte, die Florian vorhin angefangen hat, nicht vertiefen, aber es ist ziemlich schlecht übersetzt, was da eigentlich in der Bibel steht. Genauer gesagt müsste man sagen, die Gottesnähe tut mir gut. Ich denke, oder ich bin mir sicher, ihr kennt alle die Seitenbacher-Werbung im Radio.
Weißt du, du sollst schon mal ein Seidenbacher Müsli essen. Ein Seidenbacher Müsli, ja. Nein, ich habe immer die Probleme mit deiner Verdauung. Jetzt probier's halt. Weißt du, das ist gut. Das tut auch dir gut. Seidenbacher Müsli. Weißt du, das ist das Müsli von dem Seidenbacher.
Ich gebe es dazu, das ist gewagt, im Badischen so eine Werbung einzuspielen. Aber ich sag mal, Gottes Nähe, die tut auch dir gut. Aber was bedeutet denn, Gott nahe zu sein? Wie macht man das? Kann man das lernen? Ist es dem einen geschenkt und andere müssen sich's hart erarbeiten? Manchmal kann man sich eine Sache über ihr Gegenteil nähern. Was ist das Gegenteil von Nähe? Okay, ich glaube, wir müssen den Mutigkeitsmotor 2014 erstmal so ins Rollen bringen. Ja? Entfernung. Genau. Abwesenheit. Distanz, Abstand. Das ist das Gegenteil von Nähe und das kennen wir doch. Streit zum Beispiel führt zu Abstand. Konflikte führen zu Beziehungsproblemen oder gar Beziehungsabbruch. Da wohnen Menschen in einer Straße Tür an Tür und reden doch kein Wort miteinander. Man geht in die Schule, sieht sich jeden Tag und redet kein Wort miteinander. Irgendwas ist vorgefallen. Oder Eheleute schlafen Nacht für Nacht, Seite an Seite im gleichen Bett und führen eigentlich doch eine Fernbeziehung. Irgendetwas ist vorgefallen, Sätze, die verletzten Vertrauen, das nicht so leicht zurückgewonnen werden kann. Im alten Israel, als dieses Wort, Gott nahe zu sein, ist mein Glück, aufgeschrieben wurde, war man Gott ganz besonders nahe im Tempel. Das Allerheiligste war sozusagen Sperrgebiet. Dort, wo die Bundeslade, wo sich ja bis heute ganz viele Gerüchte rumranken, mit den Gebotstafeln stand, da war Gott selbst gegenwärtig. Dieser Jahwe war für die Israeliten so heilig, dass man sich ihm nicht gefahrlos nähern konnte. Nur ein Mann durfte einmal im Jahr an einem besonderen Festtag an diesen Ort im Tempel gehen. Ein Mann an einem Tag, an einem besonderen Festtag. Und auch für viele von uns ist heutzutage Gottes Nähe mit einem bestimmten Ort verbunden. Die einen oder manche spüren seine Nähe im Angesicht seiner majestätischen Schöpfung. An einem frühen Sommermorgen im Wald, auf einem Aussichtspunkt mit Weitblick, die Sonne, wie sie im Meer versinkt, die Berge, die Schöpfung weist auf den Schöpfer hin. Anderen hilft wiederum die kühle Ruhe, die wohltuende Abgeschiedenheit alter Kirchengebäude, um meine Antennen auf Gott auszurichten. Und genauso kann es helfen, wenn der Lärm des Alltags einmal kurzfristig leiser wird und sich eine Stille um uns legt. Wann haben wir noch diesen Luxus, wenn es leiser wird und Gott reden hören? Das ist übrigens kein Spaß, sondern das meine ich ernst. Ich glaube, dass wir Gott manchmal überhören. Und ich glaube, dass wir uns Zeiten der Stille und der Ruhe nehmen sollten, um das zu hören, was wir sonst überhören. Und so schwindet der Abstand zwischen uns und Gott. Das heißt, ja, Nähe zu Gott hat auch mit einem bestimmten Ort zu tun. Und daran ist nichts falsch oder verwerflich. Aber zum Glück ist es bei uns nicht so wie im Alten Testament, dass wir an einen bestimmten Ort müssen, um Gott nahe zu sein. Nähe ist keine örtliche Größe. Und da sind wir dann dort, wo es nicht ganz stimmt, über das Gegenteil sich dem anzunähern. Denn ich habe den Verdacht, dass es bei Gott in erster Linie um etwas ganz anderes geht. Nämlich um Beziehung. In einem Gebet in der Bibel klingt das so: Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Wohltuende Nähe, Nähe, von der man nicht genug bekommen kann, sich gehalten und geliebt wissen, getröstet werden, angenommen mit meinen Fehlern, aufgehoben mit meinen Fragen, bedingungslos geliebt, Kraft tanken, um anderen mit frischer Liebe zu begegnen. Und ihr merkt, diese Nähe Gottes mit einer Oase irgendwie abdecken zu wollen, funktioniert nicht, auch nicht mit fünf, aber wir versuchen es mal mit den Nächsten. Weil in der Nähe Gottes, dann bekommen wir das, was wir brauchen. Davon bin ich überzeugt. Wie geht es dir mit der Gottesnähe? Wo steckst du sozusagen auf der Seitenbacher Skala? Das tut auch dir gut. Das ist dein Glück, Gott nahe zu sein. Stimmt das für dich?